Man macht sich die ganze Woche Gedanken, was kann man in der Predigt, wie kann man eine Predigt anfangen? Und dann steht man hier vorne und man hat keine Ahnung, ne? Wie man in dieses Thema eindringen kann. Ich kann mich erinnern, in den letzten Wochen haben wir über Jesus gesprochen. Wir haben über Gott gesprochen, über Jesaja, Kapitel 59. Und vielleicht gab es einige Dinge, die ihr für euren Alltag mitnehmen konntet, die euch im Alltag begleitet haben, die euch vielleicht auch geholfen haben. Und heute möchte ich die Predigt beginnen, indem ich euch mit euch gemeinsam vier Bibelverse lese. Wir werden vier Bibelverse lesen und eure Aufgabe ist es, herauszufinden, was all diese Bibelverse gemeinsam haben. Und der erste Vers, den wir lesen wollen, befindet sich in Galater 1, Vers 4. Schlagt mit mir zusammen auf, Galater Kapitel 1 und darin Vers 4. Ich lese ab Vers 3. Gnade euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Vaters und Gottes. Der zweite Vers, den wir lesen wollen, findet sich in Galater 2, Vers 20. Galater 2, Vers 20. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Vielleicht kommt ihr langsam darauf, worauf ich hinaus möchte. Wir wollen dennoch den dritten Vers lesen. Der steht in Epheser 5 und darin die Verse 1 und 2. Epheser 5, die Verse 1 und 2. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Und der letzte Vers, Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen. Jetzt die Frage an euch, worauf wollte ich hinaus? Was haben all diese Bibelverse gemeinsam? Und das ist keine rhetorische Frage, ihr könnt gerne hineinrufen. Was haben all diese Bibelverse gemeinsam? Richtig. Und nach der Liebe kommt meistens noch ein Aspekt. Jesus. Das ist der Punkt, auf den will ich hinaus. Jesus liebt uns so sehr, dass er sich für uns hingegeben hat. Und das alles im selben Satz, wo es heißt, Jesus liebt uns. Und wenn wir eine Sache aus diesen vier Versen lernen können, ist, dass Liebe mehr ist als nur ein Gefühl. Liebe ist eine Tat. Jesus hat uns geliebt und hat dann etwas für uns getan. Seine Tat war ein Ausdruck seiner Liebe. Liebe ist das Prinzip, sich selbst hinzugeben, dem anderen den Vortritt zu lassen, um ihm Segen und Glück zu bringen. Also in anderen Worten, die Liebe gibt. Gottes Liebe besteht darin, dass er gibt. Und so heißt es auch in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott liebt diese Welt und gibt seinen eingeborenen Sohn. Es ist göttlich also zu geben, und das, was wir in unserem Leben, in unserem Alltag wahrnehmen, ist es zu nehmen. Und damit baut sich eine Spannung auf. Gott zeigt uns, dass seine Liebe darin besteht, etwas zu geben. Und jetzt möchte ich mit euch ein bisschen theoretisch werden, ein bisschen drüber nachdenken. Wenn wir jemanden lieben, jetzt habe ich schon gesagt, wenn wir jemanden lieben, die Liebe greift immer nach einem Gegenüber. Natürlich kann man sich auch selbst lieben, Aber die Liebe zielt hauptsächlich darauf hinaus, jemanden anderes zu lieben, jemandem anderen den Vortritt zu lassen. Stellen wir uns das jetzt bei Gott vor. Gott liebt uns. Wie war das denn vor der Schöpfung? Nehmen wir mal an, am Anfang war nur Gott, keine geschaffenen Wesen, keine Engel, kein Luzifer, niemand. Nur Gott. Wen könnte Gott da geliebt haben? Wir lesen in Johannes, im 1. Johannes 4, Vers 8, dass Gott Liebe ist. Gott ist nicht nur liebevoll, Gott ist Liebe. Aber die Liebe verlangt ja nach einem Gegenüber, den wir lieben können. Und in diesem Gedanken findet sich jetzt einer der Hinweise für die Dreieinigkeit. Gott ist in sich selbst Liebe, weil er eine dreifältige Persönlichkeit hat. In anderen Worten, Gott, der aus Vater, Sohn und Heiliger Geist besteht, braucht kein Geschöpf, das er lieben kann. Er ist in sich selbst Liebe. Jetzt nehmen wir das mal, der Islam zum Beispiel glaubt an einen streng monotheistischen Gott. Ein Gott, der wirklich nur singulär eins ist. Aber dieser Gott kann in seinem Wesen keine Liebe sein, weil er kein Gegenüber hat, den er lieben kann. Das heißt, Gott im Islam wäre nicht die Liebe. Das Höchste, was er sein könnte, ist liebevoll. Und auch Eltern sind ihren Kindern gegenüber liebevoll. Und auch wir, wenn wir unserem Partner gegenüberstehen, sind vielleicht liebevoll unserem Partner gegenüber. Aber das macht uns nicht zu Liebe. Aber die Schrift sagt, dass Gott selbst Liebe ist. Und deswegen wendet sich das Herz des Vaters in seiner ewigen Liebe dem Sohn und dem Heiligen Geist zu. Und genauso bei dem Sohn und dem Heiligen Geist dem Vater gegenüber. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Gott selbst ist Liebe. Und die Dreieinigkeit ist ein Indiz dafür. Vielleicht eine Möglichkeit zu beginnen, zu verstehen, welches Wesen Gott in sich selbst trägt. Natürlich kommt das Wort Trinität in der Bibel nicht vor, aber es ist ja auch nur ein Wort, um auszudrücken, was wir aus der Bibel entnehmen. Nehmen wir zum Beispiel Genesis. Genesis, die Schöpfung, Kapitel 1. Wir entdecken dort ein interessantes Prinzip, dass Gott erstmal einen Raum schafft und dann diesen Raum füllt. Ja, er schafft das Meer und dann schafft er die Tiere, die in dem Meer wohnen. Dann schafft er die Erde, das Land, und dann schafft er die Tiere, die auf dem Land wohnen. Und dann schafft Gott den Sabbat. Und was macht Gott mit dem Sabbat? Womit füllt Gott den Sabbat? Und Gott füllt, also der Sabbat ist natürlich jetzt kein geografischer Raum, sondern ein Raum in der Zeit. Und Gott füllt diesen Raum in der Zeit mit sich selbst. Er füllt diesen Raum mit der Gemeinschaft, die er zu den Menschen hat. Mit der Möglichkeit, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Natürlich haben wir jeden Tag in der Woche Gemeinschaft mit Gott. Aber Gott schafft einen besonderen Raum in der Woche. Aus Liebe heraus. Um Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen zu haben. Und in demselben Schöpfungsbericht lesen wir, dass Gott auffordert in den Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und die über die Vögel. Und dann lese ich weiter in Vers 27, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bild Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Gott erschafft Mann und Frau. Vielleicht habt ihr noch nie so drüber nachgedacht, aber Gott schafft sie als Familie. Gott schafft sie als Individuen, aber als Individuen sind sie eine Familie. Und diese Familie ist das Bildnis Gottes. Es ist ein Abbild Gottes. Und wenn wir in unsere Familien sehen, dann haben diese Familien das Potenzial, Gott selbst in seinem Wesen abzubilden, wie einem Spiegel. Ellen White schrieb einmal, der stärkste Beweis für die Kraft des Christentums, der der Welt gegeben werden kann, ist eine gut geführte, wohlerzogene Familie. Sie ist eine nicht zu überbietende Empfehlung für die Wahrheit, denn sie ist ein lebendiges Zeugnis für die praktische Wirkungsweise auf die Menschen. Zeugnis für die Gemeinden, Band 4 im Englischen auf Seite 304. Das muss ich sagen, wegen der Quellenangabe. Und so steht die Familie in einer besonderen Position in der Bibel. Auch im Neuen Testament hat die Familie eine besondere Sprache. Ja, wir lesen in Lukas Kapitel 35, ich lese den letzten Vers, Vers 38. Der war ein, das ist nämlich eine Genealogie, die Genealogie Jesu. Der war ein Sohn des Enosch, der war ein Sohn Seths, der war ein Sohn Adams, der war Gottes. So beschreibt es die Elberfelder. Die King James Version Übersetzung beschreibt es als, der war ein Sohn Gottes. Adam, der ein Sohn Gottes war. Und was mir das jetzt sagt, ist, dass Gott, der die Liebe ist, seine Familie erweitert. Er macht die Menschen zu seiner Familie. Und wir lesen das Ähnliche in Johannes 1, Vers 12, den ähnlichen Gedanken in Johannes 1, Vers 12, wo es heißt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Oder 1. Johannes 3, Vers 1, wo es heißt, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennen ihn nicht. Und in dem Gebet, das Jesus seine Jünger lehrte, heißt es, darum sollt ihr so beten, in Vers 9, unser Vater im Himmel. Gott selbst, der die Liebe ist, erweitert seine Familie dadurch, dass er die Menschen erschafft. Und er bezeichnet sie als seine Kinder. Und Gott möchte, dass seine Familie weiter wächst. Weil seine Familie das Potenzial hat, sein Wesen zu repräsentieren. Es gibt in der Schrift eine besondere Geschichte über eine besondere Familie. Wir finden die Geschichte in 2. Samuel, Kapitel 13 bis 19. Es ist die Geschichte von David und Absalom. Es ist eine komplizierte Geschichte, aber eine allzu menschliche Geschichte. Vielleicht etwas ungewöhnlich, vielleicht etwas zu blutig, aber auch eine traurige Geschichte. Sie beschreibt den Konflikt zwischen David und Absalom. Absalom, der seinen Vater für ungerecht empfindet, weil er seine Schwester Tamar nicht an seinen Bruder Amnon gerecht hat. Amnon, der im Vorfeld seine eigene Schwester vergewaltigt hatte. Und Absalom wartet 2 Jahre nach diesem Geschehen und rächt sich dann irgendwann nach 2 Jahren an seinem Bruder. Und er bringt ihn um, Amnon. Und er wird verbannt. Er verlässt das Land und er taucht ab. Bis einer der Untertanen Davids David dazu ermutigt und ihn dazu auffordert, seinen Sohn doch endlich wieder zurückzuholen, damit die Familie wieder vereint sein kann. Und Absalom kehrt zurück nach Jerusalem und wartet 2 Jahre, ohne das Gesicht Davids zu sehen, ohne in seine Gegenwart zu treten. Und nach weiteren 2 Jahren tritt er dann endlich vor seinen Vater. Und was wir dann lesen, ist, dass Absalom sich 40 Jahre, einige Übersetzungen streiten sich, sind es jetzt 4 oder sind es 40 Jahre, nehmen wir mal an, es sind 40 Jahre. Er nimmt sich 40 Jahre Zeit, auf dem Vorhof seines Vaters zu stehen, um jeden einzelnen Bürger des Landes von seinem Vater wegzuziehen. Um jedem einzelnen Bürger zu erzählen, dass sein Vater doch ungerecht ist und dass er Gerechtigkeit schaffen kann und wie viel Wert ihm doch an jedem Einzelnen liegt. Und nach 40 Jahren ist es soweit und er hat genug Männer, um seinen Vater zu stürzen. Seinen eigenen Vater, der doch zu seiner Familie gehört. Und David erträgt es. Vielleicht fühlt er sich schuldig, weil er ja weiß, dass er nicht geradezu unschuldig ist. Aber was mich besonders fasziniert, und das möchte ich jetzt mit euch lesen, ist 2. Samuel Kapitel 19. Im Laufe des Gefechtes, im Laufe der Kämpfe stirbt Absalom. Er verfängt sich im Baum mit seinem Helm und jemand findet ihn und weiß nicht, was er tun soll, weil doch David den Befehl gegeben hat, Absalom nicht zu töten. Absalom am Leben zu erhalten, weil er doch sein geliebter Sohn ist. Im Endeffekt stirbt er doch, weil er so böse war. Durch die Soldaten Davids. Und was wir lesen wollen, ist die Reaktion Davids auf den Tod Absaloms. Und wir lesen in 2. Samuel, Kapitel 19. Da erschrak der König zusammen. Und er stieg hinauf ins Obergemach des Torgebäudes und weinte. Und so rief er im Gehen, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Absalom, mein Sohn, mein Sohn. David empfindet eine Liebe für seinen Sohn, die bedingungslos ist. Eine Liebe, die ihren Ursprung nur in Gott haben kann. Für David ist die Familie wichtig. Und seine Familie wird zerrissen durch seine Verfehlung. Vielleicht durch seine Verfehlung. Und die Frage, die ich mir stelle, nachdem ich jetzt diese Bibelverse vorgetragen habe und auch auf die Geschichte Davids und Absaloms eingegangen bin, wie erlebt ihr in eurer Familie diese Spannung? Oder wie empfindet ihr das, wenn heutzutage kaum noch gesunde Familien entstehen können, weil sie sich doch nach kurzer Zeit wieder trennen? Familien sind wichtig. Unsere Familien, wie bereits erwähnt, haben das Potenzial, das Wesen Gottes wirklich richtig darzustellen. Und gerade in diesem Bereich unseres Lebens versagen wir. Als Gesellschaft. Ja, ich will jetzt niemanden persönlich aufzeigen. In keiner Familie, glaube ich, funktioniert es ideal. Aber wenn wir uns einer Sache bewusst sein sollten, ist, dass unsere Familie mit unseren Kindern die Erweiterung der Familie Gottes sind, weil wir alle Gottes Kinder sind. Und Gott, der selbst die Liebe ist, möchte, dass wir in unseren Familien Liebe üben. Vielleicht reden wir oft davon, hinauszugehen und die zu lieben, die uns hassen. Aber wie sollen wir das tun, wenn wir nicht mal die lieben können, die wir lieben sollten? Und die Liebe, von der wir hier reden, ist nicht nur ein Gefühl. Nicht ein Gefühl des Angezogens, sich angezogen fühlens. Es ist das Prinzip, jemandem den Vorteil zu geben. Die besten Interessen des anderen zu vertreten. Denn auch Gott vertritt unsere besten Interessen. Ich erinnere nur daran an die ersten 4 Verse, die wir gelesen haben. Jesus, der die Welt so sehr geliebt hat, dass er sich selbst für sie hingegeben hat. Er hat es möglich gemacht, dass wir in dieser verlorenen Welt ein Bild Gottes sehen können. Dass wir Gott wahrnehmen können, dass wir gerechtfertigt werden können. Und ich muss zugeben, ich bin nicht perfekt. Wenn ich mich selbst an meine eigenen Predigten halten würde, dann wäre ich... Ihr wisst, was ich meine. Im Alltag ist es so schwer, das zu leben, was wir hier lesen, was wir verstehen. Aber dafür haben wir auch die Familie. Und auch wir als Familie, als Gemeinde, Wir können zusammenkommen und uns gegenseitig ermutigen und stärken. Wir können füreinander da sein. Wir können die besten Interessen füreinander bewirken. Wenn wir aufhören würden, an uns selbst zu denken. Und da kann ich nur an meine eigene Nase fassen und sagen, dass ich auch nicht der beste Sohn bin. Aber ich will es werden. Nicht, weil ich es könnte, aber weil ich glaube, dass Gott es mit uns schaffen will. Und somit möchte ich euch auch bitten, über dieses Thema nachzudenken, selber weiter zu forschen. Und wenn ihr bessere Tipps für mich habt, mir als junger Spunz, der noch grün hinter den Ohren ist, Ratschläge zu geben, dann bin ich gerne offen. Und ich wünsche mir, dass wir niemals vergessen, dass Gott liebevoll ist. Dass Gott selbst Liebe ist. Dass er nicht nur liebevoll ist, sondern dass er in sich selbst Liebe ist. Und dass dieser Gott uns ruft, seine Kinder zu sein. Amen.